ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der letzte Schritt auf dem Weg zum neuen Regierungsbündnis. Mit ihren Unterschriften haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD heute Mittag in Berlin den Koalitionsvertrag besiegelt. Verantwortung für Deutschland ist der Titel. Diesen Auftrag werde man sehr ernst nehmen. Es ist die fünfte schwarz-rote Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik. In früheren Zeiten hieß so ein Bündnis GroKo, Große Koalition. Doch angesichts einer knappen Mehrheit von 12 Stimmen im Bundestag will davon keiner der künftigen Regierungspartner mehr reden. CDU-Chef Merz sprach stattdessen von einer Arbeitskoalition.
12.26 Uhr in Berlin. Friedrich Merz unterschreibt als erster den Koalitionsvertrag. Morgen will er zum Bundeskanzler gewählt werden. Heute verspricht Merz noch einmal eine Regierung, die reformiert und investiert. Und die verlässlich ist.
Eine Regierung, die die Sorgen der Menschen in unserem Land auch ernst nimmt. Und eine Regierung, die die Infrastruktur schaffen will, die dieses Land sicher braucht. Last but not least, eine Regierung, deren Stimme in Europa und in der Welt gehört wird.
Staatstragende Worte, ganz im Sinne der Überschrift Verantwortung für Deutschland. Die höchste Priorität für SPD-Chef Klingbeil ist es, die Wirtschaft zu stärken.
Wohlstand fällt nicht vom Himmel, der muss erarbeitet werden. Und deswegen ist dieser Koalitionsvertrag ein klares Zeichen zur Stärkung der Industrie. Ein klares Zeichen, dass wir Zukunftsbranchen nach Deutschland holen wollen. Und ein klares Zeichen, dass wir auf Made in Germany setzen.
CSU-Chef Söder verspricht unter anderem, die illegale Migration zu begrenzen. Sein Ziel sei es, gut zu regieren und die Feinde der Demokratie klein zu halten.
Ich wünsche mir, dass wir aber nicht als Demokraten immer nur Angst haben. Und dass wir nicht immer nur hyperventilieren, wenn wir den Namen einer anderen Partei hören oder das Geschrei drüber. Dieser Vertrag bietet Anlass zu Optimismus.
Morgen soll die Regierungskoalition die Arbeit aufnehmen. Heute Abend wird noch Bundeskanzler Scholz im Bendlerblock, dem Sitz des Verteidigungsministeriums, mit dem großen Zapfenstreich verabschiedet.
Und Markus Preis steht für uns im Bendlerblock. Welche sind denn jetzt die drängendsten Themen, die Union und SPD angehen wollen?
Also ich denke, die klaren Prioritäten sind eine Stärkung der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, eine Ankurbelung der Wirtschaft und eine Begrenzung der Migration. Friedrich Merz ist da heute sozusagen eher bei den großen Linien geblieben. Lars Klingbeil, der künftige Finanzminister, hingegen hielt fast schon so eine Art detaillierte Regierungserklärung. Die Infrastruktur müsse wieder anständig sein, Schulen, Kitas renoviert werden und das Leben der Bürger solle einfacher werden. Also Bürokratievorschriften sollen schnell weniger werden. Geld hat die neue Regierung, hunderte Milliarden Euro an Sonderschulden machen es möglich. Und vor allem, was die Stärkung der Wirtschaft angeht, will man auch noch vor dem Sommer wirklich mit ersten Gesetzen aktiv werden. Union und SPD haben heute versucht deutlich zu machen, dass sie ihren Koalitionsvertrag für einen guten Plan halten. Aber alle Beteiligten wissen und haben das auch bei der Ampel gesehen, die Welt dreht sich derzeit ziemlich schnell weiter und Planungen sind dann schnell obsolet. Wenn das passiert, dann muss ich zeigen, ob das andere Versprechen, was heute gegeben wird, eingehalten wird. Nämlich, dass man auch in so einer Situation dann wirklich als Team zusammenarbeitet und neue Lösungen findet.
Danke, Markus Preis, und bis gleich. Wir sprechen gleich noch einmal. Bevor heute der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde, hat die SPD ihre Minister Riege präsentiert. Bekannt war ja bereits, dass Parteichef Klingbeil Vizekanzler und Finanzminister wird. Für seine Co-Vorsitzende Esken dagegen gibt es keinen Platz am Kabinettstisch. Sie ist parteiintern umstritten. Insgesamt schickt die SPD 3 Männer und 4 Frauen in die Regierung.
Alles andere als pompös stellt die SPD ihr Personal für die schwarz-rote Koalition vor. Die Suche nach den richtigen SPD-Ministerinnen und Ministern war kompliziert, heißt es. Diskutiert wurde tagelang. Klar war nur:
Es muss eine Mischung sein aus Erfahrung, aber auch Erneuerung, Generationswechsel, Aufbruch. Wir brauchen eine Truppe, die für Teamplay steht. Und wir brauchen auch welche, die vorangehen.
Voran geht nun SPD-Parteivorsitzender Lars Klingbeil als Finanzminister und Vizekanzler. Er war schon gesetzt. Als einziger im Amt bleibt Boris Pistorius als Verteidigungsminister. Die frühere Bundestagspräsidentin Bärbel Baas übernimmt das Ressort Arbeit und Soziales. Ihr größtes Projekt, die erneute Reform des Bürgergeldes. Carsten Schneider aus Thüringen, zuletzt Ostbeauftragter der Bundesregierung, wird Minister für Umwelt und Klimaschutz. Die bisherige Staatsministerin für Migration, Rehm Alabali Radovan, soll das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung übernehmen. Die neue Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz wird Stefanie Hubig aus Rheinland-Pfalz. Sie kennt das Haus, war einst Staatssekretärin, früher Richterin. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Verena Huberts führt künftig das Bauministerium.
Es gibt gar keine Einarbeitungszeit für gar keinen, sondern alle müssen loslegen. Die politische Lage ist, wie sie ist, und die wird allen viel abverlangen. Und ich darf das sagen, das waren meine Gespräche, die ich geführt habe, als ich dann die einzelnen Personen auch gefragt habe, ob sie Verantwortung übernehmen, auch immer die Messlatte. Seid ihr bereit, ab morgen dann auch loszulegen?
Kein Ministeramt bekommt SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken. Auch wer in Zukunft Parteivorsitzender der SPD sein wird, noch unklar. Gewählt wird die Parteispitze im Juni auf dem Parteitag.
Noch einmal Markus Preis. Jetzt hat also auch die SPD ihre Ministerinnen und Minister vorgestellt. Welche Strategie steckt hinter den Personalentscheidungen?
Ja, Lars Klingbeil hatte ja immer angekündigt, dass es auch personelle Änderungen nach diesem katastrophalen Wahlergebnis der SPD geben müsse. Aber ob das kommt, manch einer hatte da schon Zweifel, weil Klingbeil ja vor allem erstmal selbst Macht auf sich gezogen hatte. Das Personal aber, was er jetzt vorgestellt hat, ist ein klarer Schnitt verglichen mit den Ampeljahren. Nur Boris Pistorius bleibt als Minister. Daneben kann man erkennen, Bärbel Baas, das ist wohl die neue starke Frau der SPD. Auffällig ist zudem, die SPD schickt mehr Frauen als Männer. Sie setzt auf zum Teil sehr junge Ministerinnen. Verena Huberts wird mit 37 Jahren Bauministerin. Und die SPD berücksichtigt ostdeutsche Gesichter wie etwa Carsten Schneider. Damit macht die SPD also durchaus einen Schnitt. Manche hier sehen das auch als ein neues Team, mit dem Lars Klingbeil nach einer Profilierungsphase dann Richtung Bundestagswahl 2029 ziehen will. Und dazu passt auch, dass Klingbeil diesmal harte Entscheidungen getroffen hat. Kein Platz mehr für Saskia Esken und auch keiner für Hubertus Heil.
Markus Preis in Berlin, vielen Dank. Die einen treten an, der andere ab. Den großen Zapfenstreich für Bundeskanzler Olaf Scholz überträgt das Erste ab 21 Uhr. Und auch diese beiden Personalien wurden heute entschieden. Bei der SPD soll Generalsekretär Mirsch das Amt des Fraktionschefs übernehmen. Mirsch zählt zur parlamentarischen Linken der SPD. Die Union hat den ehemaligen Gesundheitsminister Spahn zum neuen Fraktionschef gewählt. Spahn hatte zuletzt parteiintern und beim Koalitionspartner für Irritationen gesorgt. Sein Vorschlag, mit der AfD im Parlament wie mit jeder anderen Oppositionspartei umzugehen, stieß auf viel Kritik. Am Freitag hatte der Verfassungsschutz mitgeteilt, die AfD künftig bundesweit als gesichert rechtsextremistisch einzustufen. Dagegen wehrt sich die Partei vor Gericht und hat jetzt Klage gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz eingereicht. Sie will damit erreichen, dass die Einstufung zurückgenommen wird. Die AfD hält das Vorgehen des Verfassungsschutzes für rechtswidrig. Bislang waren es nur Medienberichte, jetzt ist es bestätigt. Israel will die Militäroffensive gegen die Hamas noch einmal deutlich ausweiten und den Gazastreifen unter seine Kontrolle bringen. Das Sicherheitskabinett habe beschlossen, den Gazastreifen in weiten Teilen dauerhaft zu besetzen. Die Bevölkerung werde umgesiedelt, kündigte Premier Netanyahu auf der Plattform X an. Aus dem Auswärtigen Amt kommt deutliche Kritik. Gaza gehöre den Palästinensern. Besorgt äußerte sich auch die EU. Und aus Tel Aviv ist uns jetzt Christian Limper zugeschaltet. Was bedeutet die Ankündigung Netanjahus denn konkret?
Sie bestätigt das, worüber seit Tagen spekuliert wird. Netanjahu hat sich in einer Videobotschaft erneut geäußert. Er spricht davon, dass das Sicherheitskabinett einer machtvollen Operation im Gazastreifen zugestimmt habe. Zehntausende Reservisten sollen einberufen werden. Er sagt, das Militär werde sich von besetzten Gebieten im Gazastreifen nicht mehr zurückziehen. Und er spricht von der Umsiedlung von vielen Menschen. Dort, wie das im Detail aussehen soll, das ist unklar, denn schon jetzt gibt es keinen sicheren Ort mehr im Gazastreifen. Schon jetzt wurden Millionen Menschen mehrfach vertrieben und können nicht mehr mit Hilfe versorgt werden. Beobachter hier sagen, dass Netanyahu damit Forderungen seiner in Teilen rechtsextremen Koalitionspartner nachkommt. Ein Militärsprecher hat den Kurs verteidigt am Abend. Er hat gesagt, es gehe darum, die Hamas zu besiegen und die Geiseln aus dem Gazastreifen zurückzubringen. Aber viele Menschen in Israel, insbesondere Angehörige der Geiseln, fürchten genau das Gegenteil. Sie sagen, diese Strategie werde die Geiseln massiv gefährden. Niemand hier geht davon aus, dass diese Operation vor Beginn nächster Woche startet. Und es hält kaum jemand für möglich, dass die Hamas sich diesem neuen Druck beugt und sich irgendwie zu Zugeständnissen bereit erklärt.
Vielen Dank. Christian Limpert in Tel Aviv. Weltkriegsveteranen auf einen Tee mit König Charles. Großbritannien gedenkt der Opfer des Zweiten Weltkriegs und dessen Ende vor 80 Jahren. Vor der königlichen Tea Party im Buckingham Palace zog eine große Militärparade durch London. Am 8. Mai 1945 hatte Nazi-Deutschland kapituliert. Dass die Briten ihre mehrtägigen Gedenkfeiern schon jetzt beginnen, liegt am heutigen Feiertag in Großbritannien.
Mehr als 1000 britische Soldaten ziehen feierlich an ihrem König vorbei zum Buckingham Palace. Um nach 80 Jahren noch einmal an den Sieg der Demokratie und der Freiheit über das Naziregime zu erinnern. Der Tag, an dem Winston Churchill sich hier in London euphorisch beim britischen Volk bedankte. Das hier ist euer Sieg, der Sieg der Freiheit. Und auch heute sind wieder Tausende gekommen. Churchills Worte von damals, für viele sind sie heute aktueller denn je. Heute gibt es wieder ganz ähnliche Bedrohungen. Und das hier zeigt, dass wir für Dinge, die uns wichtig sind, weiter gemeinsam eintreten. Auf Wunsch des britischen Premiers Starmers marschiert auch eine Abordnung der ukrainischen Armee mit auf der Parade. Unter großem Applaus der Menge. Bevor, wie immer an diesem Tag, die Red Arrows, die royale Kunstflugstaffel, die Farben des Union Jack an den Himmel malen. Es ist kaum zu überschätzen, wie sehr dieser Tag und damit der Sieg über das Naziregime das Selbstbild der Briten weiter prägen. Als Nation, die in der Geschichte auf der richtigen Seite gestanden hat und auch weiter stehen will. Die Tatsache, dass Keir Starmer bei seiner Unterstützung der Ukraine weiterhin das ganze Land hinter sich weiß, hat auch hier ihren Ursprung.
Nach dem Sieg über das Nazi-Regime sah es vor 80 Jahren in vielen deutschen Städten aus wie hier in Berlin. Der Krieg vorbei, Häuser und Straßen in Trümmern. Zeitzeugen, die darüber berichten können, gibt es immer weniger. Eine von ihnen ist Anne Priller-Rauschenberg. Damit ihre Erinnerungen nicht verloren gehen, spricht sie mit Jugendlichen in Klassenräumen und auch digital über eine App.
Wir hatten nur die Scheibe Brot und sonst nichts zu trinken.
Es war die Hölle, sagt Anne Priller-Rauschenberg. Die Kölnerin hat den Zweiten Weltkrieg überlebt, die Trümmerjahre im zerstörten Deutschland überstanden. Die 94-Jährige teilt ihre Geschichte mit Schülerinnen und Schülern.
Ich mache es für die Leute, die jung sind. Und das darf man nicht vergessen, was gewesen ist.
Deshalb hat die Zeitzeugin mitgewirkt bei der neuen App. Gemeinsam mit der Düsseldorfer Hochschule für Design, dem WDR und einer Schulklasse. Ihre Geschichten werden durch das Projekt lebendig. Zeitzeugen sitzen digital per Tablet plötzlich mit im Klassenzimmer.
Da haben die den ins Gelände geschickt und haben den erschossen, was wir uns heute alles nicht vorstellen können.
Die Leute waren ja Dürre, die waren ja eigentlich nur Knochengestelle. So sah man alle, wir als Kinder auch.
Geschichte wird so nahbar im Klassenzimmer oder für jeden zu Hause.
Das hat irgendwie so ein Gefühl gegeben, als ob wirklich persönlich man mit einer Person redet.
Wir hatten trockene Geschichtsbücher und jetzt kann man halt mit Zeitzeugen reden.
Und wie die das so erzählen, das berührt eigentlich einen Mensch unnormal.
Per App werden die Erfahrungen und Mahnungen der Zeitzeugen geteilt. Auch dann, wenn sie es irgendwann selbst nicht mehr können.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 6. Mai.
Das Hoch über Irland bringt uns weiterhin kühle Luft, das Tief über Italien, dem Süden Deutschlands, noch Regen. Der fällt dort auch heute Nacht, zieht sich aber Richtung Alpen zurück, sonst überwiegend klar und meist trocken. Später tauchen in Küstennähe dichtere Wolken auf, die sich morgen noch etwas ausbreiten. Auch im Süden weiterhin Wolken verhangen und vor allem in Alpennähe etwas Regen. In den Regionen dazwischen scheint zeitweise die Sonne, die später auch an den Küsten wieder zum Zuge kommt. Auf den Nordseeinseln heute Nacht nahe 10 Grad, im Osten dagegen leichter Frost. An den Alpen unter Wolken morgen nur einstellige Werte, sonst 10 bis 17 Grad. Mittwoch mehr Wolken als Sonne, an den Alpen noch Regen, vor allem über der Mitte auch mal einzelne Schauer. Donnerstag bleibt es noch unbeständig, aber Freitag wird es wieder freundlicher und auch langsam etwas wärmer.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni blicken wir auf Abschied und Neuanfang im politischen Berlin. Und hier geht es jetzt weiter mit einer Dokumentation zur Stimmung in den USA nach 100 Tagen Trump. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.